Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dann geht's um die großen und kleinen Themen im Leben und auf der Festplatte. Und dieses Mal wurde getroffen von diesem Fragengewitter ein lieber Mensch namens Rado von dem Berliner Entwicklerstudio Purple Sloth. So, schwieriger Name für mich persönlich, Purple Sloths, aber ein spannendes Studio. Ein spannendes Studio, das schon seit 2018 existiert, also 7 Jahre schon, und das ist ja leider, vor allem auch in der deutschen Spielebranche, durchaus eine ganz schön lange Zeit. Und alleine das rechtfertigt schon mal den Blick zu fragen und zu werfen, okay, wie machen die das denn eigentlich? Aber es wird noch interessanter, denn das Studio hat eine sehr ungewöhnliche Selbstorganisationsform, denn sie sind keine GmbH, sondern eine Genossenschaft, ein Kollektiv und arbeiten auch genau unter dieser Warte. Das bedeutet, sie bemühen sich um flache Hierarchien. Sie bemühen sich darum, nachhaltig zu arbeiten. Sie bemühen sich darum, dass die Menschen, die dort im Studio angestellt sind, den Aufgaben nachgehen können, denen sie auch wirklich nachgehen wollen. Und sie bemühen sich, in Spielen bekannte, berühmte, oft wiederholte und manchmal problematische Stereotypen zu hinterfragen oder neue umzubauen. So, ich habe das so umständlich formuliert mit dem Bemühen, weil wir können es uns natürlich denken und darum wird es auch in unserem Gespräch gehen. Die Vision ist das eine, die praktische Umsetzung das andere. Und das, es nimmt einen großen Teil unseres Gesprächs ein, als Thema, nämlich die Frage, okay, wie balanciert ihr eure Ansprüche an eure eigene Arbeit und Arbeitsweisen mit der ultrakapitalistischen Realität? Und Kapitalismus ist ein gutes Stichwort, denn ein weiteres Thema in meinem Gespräch mit ihm, mit Rado, ist die Frage nach seiner politischen Arbeit und wie die mit seiner Spielentwicklungsarbeit zu tun hat, denn es stellte sich schon in der Vorbereitung auf das Gespräch heraus, aber dann auch im Gespräch selbst, dass Rado ein hochpolitischer Mensch ist, der politisch sehr engagiert ist, auch sehr engagiert arbeitet. Auch über diese Station werden wir sprechen und auch über diese Erfahrung werden wir uns unterhalten. Und übrigens, das ist auch der Grund, warum er auf eigenen Wunsch in der Überschrift eben als Rado, also quasi mit dem Spitznamen, vorgestellt wird und nicht mit vollem Namen. Er meinte zu mir, klar, man kann schon herausfinden, wie er heißt, das ist auch alles in Ordnung und so weiter, aber er möchte es den Leuten da draußen, die ihm vielleicht wegen seiner politischen Arbeit nicht allzu gut gesonnen sind, nicht zu einfach das machen, und deswegen bevorzugt er diesen Spitznamen, und das ist für mich selbstverständlich auch in Ordnung und okay, und deswegen findet ihr diesen Namen in der Überschrift und nicht wie sonst normalerweise einen vollen Vor- und Nachnamen. So, hochspannend, ein letztes Wort gönne ich mir noch zum neuesten Spiel von Purple Sloth, denn das war auch ein bisschen der Anlass, warum ich überhaupt ins Gespräch mit dem Team kam, denn sie haben mich gefragt vor einiger Zeit schon, ob ich mal Lust habe, mir das Spiel anzugucken, und dann dachte ich mir, hey, ist zwar ein Puzzle-Logik-Spiel, also gar nicht mein Ding, aber auf eine Weise präsentiert, wo ich mir sage, Moment mal, ich glaube, das könnte mich hooken. Und es stellte sich heraus, ja, Trails ist ein Spiel, in dem man mit so ja Wüstenschiffchen verschiedene Hindernisse durchlaufen muss, mit einer vorgegebenen Anzahl an Zügen oder noch viel mehr, auf eine Weise so lösen muss, diese Hindernisparcours, dass man anderen Wüstenschiffchen, die man ebenfalls steuert, nicht in die Quere kommt. Es ist so eines dieser Spiele, da beugt man sich über den Monitor und denkt scharf und gehörig nach. Ich habe das in Vorbereitung auf den Podcast gespielt, bei weitem nicht durch, um Gottes Willen, aber so weit, dass ich feststellte, hey, ist cool, ist interessant, ich möchte auch Sie dazu ausfragen. Also nicht euch da draußen, sondern das Entwicklerstudio. So, jetzt habe ich alles erklärt, was ihr wissen müsst, um dieses Gespräch verstehen und genießen zu können. Ich wünsche mit demselben ganz viel Spaß, tolle Unterhaltung und hoffe, ihr nehmt da 1, 2, 3 Dinge mit raus. Ich hab's auf jeden Fall getan.
Ich habe auch tatsächlich mal reingehört. Genau, sehr angenehm, was ich bisher gehört habe.
Sehr, jetzt bin ich ja fast neugierig. In dem ganzen Portfolio seit 5 Jahren quasi, wo blieb dein Mauszeiger hängen? Wo hast du reingehört? Verrätst du das oder ist das unangenehm?
Ja, kann ich gerne verraten. Also ich habe irgendwie in 2, 3 reingehört. Das am längsten, das ich gehört habe, war, das war, glaube ich, die andere Person hieß auch Dominik und macht irgendwie die 3D-Variante von Super Meat Boy, war es, glaube ich.
Ja, sehr gut, ja.
Genau, da hatte ich so ein bisschen länger reingehört und da fand ich auch ganz spannend, weil das ein Spiel ist, das vor vielen Jahren ich auch mal ganz gern gespielt habe und ja.
Sehr gut. Da sehe ich übrigens gerade, ich wollte gerade die Folge raussuchen und sehe, da habe ich bei mir im Backend einen Zuordnungsfehler gemacht. Die Folge ist gar nicht in der normalen Kategorie zu finden. Um Gottes Willen, was ist denn hier los? Das fällt mir jetzt in diesem Moment auf. Das ist kein Quatsch. Ich habe... Ach du liebe Zeit. Okay, also du meinst das Gespräch mit Dominik Plassmann, da muss ich direkt nach der Folge mal ins Backend reingehen und eine Kleinigkeit erledigen. Mensch, da hast du mir schon jetzt schon jetzt viel geholfen. Super. Naja, wir fangen aber ganz woanders an. Also das war wie gesagt schon mal sehr hilfreich für mich, habe ich mir direkt notiert, aber ich wollte eigentlich mit was ganz anderem anfangen und da gehen wir jetzt einfach mal hin und zwar Gamescom. Das ist jetzt schon wieder zu unserem Zeitpunkt Aufnahme, Gespräch und so weiter unglaubliche 2 Wochen her etwa, dass diese Messe war in Köln. Und ich weiß ja, du und dein Team, ihr wart dort auch. Kannst du mal von dem, was noch so im Kopf frisch ist, zurückreminiszieren, wie hast du diese Messe erlebt?
Ja, klar. Also Gamescom ist natürlich irgendwie ein Riesending. Das bedeutet auch gerade irgendwie da für AusstellerInnen natürlich irgendwie 5 Tage. Das ist auch super anstrengend. Ne? Wir hatten das in gewisser Weise das Glück. Wir waren da beim Amaze Playground, nennt sich das. Ne? Das ist hier von dem Berliner so ein bisschen Artsy Game Festival Amaze organisiert. Und das ist relativ cool gestaltet und da hatten wir insofern das Glück, dass wir da mit ausgestellt haben. Klar, dass da nicht so die Riesenpräsenz, wie wenn man irgendwie eine eigene riesige Booth hat, aber es heißt halt auch, dass man nicht dauernd irgendwie permanent anwesend sein muss und immer organisieren muss, wenn man mal irgendwie was essen gehen will oder so, sondern genau, wir konnten da viel vor Ort sein, irgendwie auch mit Leuten drüber reden, die unser Spiel gespielt haben und so, aber konnten eben auch so ein bisschen sowohl diesen Business-Part irgendwie entspannt mitnehmen und auch einfach selber so ein bisschen rumstromern und dann auch ein bisschen abschalten, wenn es uns zu viel wurde. Und das ist doch, habe ich gemerkt, relativ hilfreich, gerade dass man irgendwie sagen kann, auch heute sind wir mal platt, heute machen wir mal einen frühen Abschluss und so. Ich weiß nicht, du warst da ja viel bei der Bühnenmoderation, ja. Da geht das ja wahrscheinlich so nicht.
Nee, ich hab gekotzt, also durchgehend, aber aus Schwachheitsgründen. Ich fand die Messe, da haben wir auch vor einiger Zeit, Leo und ich, drüber gesprochen, ich fand's alles ganz toll natürlich und so weiter und so fort, aber es war so anstrengend, also alles, es war so anstrengend. Ich weiß ja auch, wir haben uns ja auch kurz getroffen, ne, am Bühnenrand, ja. Da hast du es gewagt quasi, den Mut zusammen genommen und diesen Berg aus Schweiß und auch ein bisschen Fieber angesprochen. Und es hat mich riesig gefreut. Es tut mir nach wie vor leid, dass ich kurz diese unangenehmen 12 Sekunden brauchte, um zu verstehen, okay, wer steht hier eigentlich gerade? Aber wir hatten zu meiner Verteidigung bisher ja auch nur Schriftkontakt. Es war aber eine schöne Überraschung. Das war wirklich ein schöner Moment.
Ja, nee, genau. Und das sind genauso die Möglichkeiten, die natürlich irgendwie, wenn man die ganze Zeit am Stand betreuen ist, viel schwieriger sind.
Ja.
Und insofern war das für uns relativ entspannt. Wir hatten auch das Glück, wir kennen Leute in Köln. Das heißt, das war nicht dieses irgendwie eine Woche im Hotel wohnen, sondern es war dann gleichzeitig auch irgendwie noch das Treffen von Freunden und Bekannten irgendwie so ein bisschen mit dabei. Und wir haben so ein bisschen, genau, die 2 von uns, die jetzt da waren, wir wären eigentlich zu dritt gewesen. Eine Person ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Aber genau, wir haben so ein bisschen die vegane Kaffee- und Food-Szene in Köln ausgecheckt und unsicher gemacht. Und insofern war das, es war sicherlich trotzdem anstrengend für uns auch, aber es war auch sehr schön und genau.
Ich bin ja hin und wieder auch sonst beruflich in Köln und wäre jetzt wahnsinnig dankbar dafür. Aber nur, wenn es jetzt keine große Recherchearbeit bedeutet, wenn du kurz einen dieser Läden teilen kannst mit uns, die euch da positiv in Erinnerung geblieben sind.
Genau, also vielleicht kann ich 2 erwähnen.
Oh, das,
wir waren einmal im Trash Chic in Kalk. Ja. Da war ich tatsächlich, das kannte ich schon. Da war ich irgendwie bei vorherigen Gamescom-Besuchen und Köln-Besuchen schon. Und das ist ja so eine sehr angenehme, irgendwie linksradikale Kneipe lokal in Köln. Irgendjemand hat uns mal gesagt, das ist so, wenn man Heimweh nach Berlin hat, ist das so der Ort, in Köln hinzugehen.
Und holy shit, 4,6 Sternchen, fast die volle Bewertung bei über 1300 Rezensionen. Also da scheinen sich viele Leute einig zu sein, da kann man hingehen.
Ja, also genau, das fand ich sehr angenehm. Und wir waren noch, es gibt so ein veganes Café, Rotkehlchen hieß das. Genau, wir sind fast die ganze Zeit östlich vom Rhein geblieben.
Ja, ja.
Und haben so diese ganze Dom, Altstadt und so vollkommen links liegen lassen. Und genau, da haben wir einige Sachen ausgecheckt und das waren auf jeden Fall zwei Highlights für mich.
Toll, vielen Dank. Ich habe es mir tatsächlich mitgeschrieben und notiert. Das ist wirklich, das kann nochmal lebensrettend werden in Zukunft. Vielen Dank dafür. Nochmal zurück zu Gamescom. War das eigentlich deine erste, auch jetzt als Aussteller? Oder wie sieht deine Beziehung zu dieser Messe aus?
Meine Beziehung zu der Messe ist, ich war einmal privat auf der Gamescom.
Ach krass.
Ist, oh Gott, ich will sagen 2011 vielleicht.
Boah,
das war
14 Jahre ist das her.
Schon lange her. Genau, da war ich privat mal da, auch dann für einen Tag so, ne? Da muss man sich das nicht 5 Tage geben. Genau, und sonst, ich war schon hin und wieder da, also zum Beispiel, wir sind ja eine Genossenschaft, da kommen wir, nehme ich an, auch später noch drauf zu, und wir hatten vor 2 Jahren zum Beispiel mal eine Podiumsdiskussion zu dem Thema auch auf der Gamescom. Es gibt ja auch die DevCom, wir waren in der Vergangenheit auch schon bei der DevCom da. Das haben wir uns jetzt dieses Jahr gespart. Ich finde auch tatsächlich, also wenn man beides voll mitnimmt, das ist hartes Programm. Also ich kenne viele Leute, die dann sagen, wenn sie zur DevCom gehen, gehen sie vielleicht 1-2 Tage zur Gamescom. Weil, also sonst ist das schwer so lange auszuhalten, glaube ich.
Ja. Nur nochmal auch zum Verständnis. Ihr habt dort auf der Messe Trails ausgestellt.
Genau.
Ne? Gab's da, du hast ja auch gesagt, auf dem Amaze-Gelände, da bin ich auch mal mehrfach dran vorbeigelaufen, da ist auch genug Platz, es ist auch im öffentlichen Bereich, dass Leute sich da auch hinstellen und das auch spielen können und sich ansehen können. Gibt's da so aus dieser Messezeit, wo ihr da jetzt fahrt, so, wie sage ich das, so ein Moment oder so ein Feedback oder ein Besuch von jemandem, wo du dir gedacht hast, so, okay, das bleibt bei mir? Und aus welchem Grund auch immer, ob das jetzt ein Besuch war, der zu wahnsinnig viel Lob für euer Spiel sorgte, oder dass, ich weiß nicht, Frau Ubisoft vorbeikam und sagte, wow, also wir bleiben in Kontakt, oder dass jemand sagte, mein Gott, ist das alles furchtbar? Gibt's da was im Kopf geblieben ist?
Auf jeden Fall. Also was irgendwie bei Trails uns total begeistert hat, auch schon bei vorherigen Ausstellungen, Situationen ist, vor allem wenn Menschen das zusammenspielen, und besonders schön fand ich es, wenn Eltern mit Kindern da standen und das gespielt haben, weil man dann häufig so eine Dynamik hat, ne, bei Trails, das ist ja irgendwie nicht ein Multiplayer-Spiel oder so, aber eine Person ist quasi an der Maus oder an der Tastatur oder am Gamepad oder was auch immer am Eingeben, und man kann aber so wunderbar drüber diskutieren, dass man sagt, oh nee, guck mal, wenn du da wenn du das so machst, dann führt das zu einem Crash, und aber wenn du so rumgehst oder so, und eben gerade irgendwie bei irgendwie Kids mit ihren Eltern oder auch teilweise Geschwistern oder so, hat das so eine wunderbare Dynamik, die ich auch selber beim Spielen total mag, wenn man irgendwie quasi vorm Bildschirm sitzt und so anfängt zu diskutieren und so gemeinsam zu brainstormen. Und genau, gerade in so einer hektischen Messe, wenn man dann das Gefühl hat, das ist so ein bisschen ein Ruhepol und Leute irgendwie kommen da an und spielen erstmal 2 Minuten und du weißt gar nicht, naja, klicken die nur mal durch die Gegend oder sind sie dann schon wieder weg? Aber wenn sie dann so über den Punkt hinaus sind und so richtig in das Spiel einsteigen und gemeinsam anfangen, irgendwie sich drüber zu beratschlagen, das ist total schön. Und da dann natürlich irgendwie auch mit den Leuten irgendwie vielleicht so ins Gespräch zu kommen, das ist total erfüllend irgendwie auch und bestätigt natürlich irgendwie auch so ein bisschen, dass das Spiel irgendwie Leute so ein bisschen grabben kann und
Da werden wir auch nochmal hinkommen. Ich kann aber auch jetzt schon verraten, ich habe auch mit mir selbst ein Zwiegespräch geführt die letzten Tage. Ich habe natürlich auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch Trails gespielt und wieder mal feststellen müssen, also ich halte mich ja wirklich jetzt für einen durchschnittlich intelligenten Menschen, aber erstaunlich früh saß ich vor diesem Bildschirm und dachte mir, okay, es ist nicht lösbar. Das muss ein technisches Problem sein. Es kann nicht sein. Da gibt's keine Lösung für. Klammer auf, natürlich gibt's eine Lösung für, aber der Dom-Schott-Kopf ist dafür noch nicht bereit. Klammer zu. Naja, dazu kommen wir, wie gesagt, noch. Du hast ein wunderbares Stichwort gesagt, auf das möchte ich mich direkt draufsetzen und losreiten. Und zwar 2011. 2011 hast du gesagt, hast du die Gamescom etwa so um diesen Dreh herum privat besucht. Und ich weiß, euer Studio wiederum wurde 2018 gegründet. Purple Slot, oh Gottes Willen. Nein, ich bin auch hoffentlich nicht der Erste, dem das passiert. Purple Slot Studio, mein Gott.
Okay. Genau.
So. Also, jetzt ist die neugierige Frage. Ich weiß, was du 2018 wohl gemacht hast, aber wo warst du im Leben 2011, als du diese Gamescom privat besucht hast, was war da gerade los?
2011, da hatte ich, glaube ich, gerade mein erstes Studium, mein Mathe-Studium angefangen.
Oh, Mathe. Entschuldige, das wollte ich denken und nicht sagen.
Ich habe es auch nicht zu Ende gewartet.
Ja, aber trotzdem, also, ich bin zutiefst beeindruckt, wirklich.
Genau, da hatte ich mein erstes Studium angefangen, da war ich gerade von zu Hause ausgezogen mit Abi in der Tasche und so, also das war eine gefühlte Ewigkeit her und ich weiß noch, der Gamescom-Besuch, der war so ein bisschen, ich war da mit ein paar Freunden, ich bin dann auch noch irgendwie weitergereist nach in den tiefsten Süden Deutschlands, irgendwie nach Freiburg, glaube ich, damals noch mit diesen schönen Wochenendtickets, nur mit Regionalbahn, und es hat irgendwie Dutzende von Stunden gedauert. Und genau, wir waren damals vor allem, ich glaube, für Guild Wars 2 da. Das war noch nicht erschienen und das war damals heiß erwartet und
auf jeden Fall ein Grund. Guild Wars 2, also wirklich, nein, ich möchte hier nichts, ne? Also jeder seine Freude, aber ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht Guild Wars 2. Pass mal auf, jetzt schaue ich mal ganz kurz Releases von Spielen im Jahr 2011, irgendwie so um den Dreh herum. Was gab's denn da so im Regal? Holy shit. Also, ich sehe hier ein Batman Arkham City. Ich sehe ein Gears of War 3. Ich sehe ein Dead Space 2. Ich sehe ein neues Legend of Zelda. Ich sehe Skyrim. Holy, also.
Skyrim war erst da. Das ist ja irre, ja.
Das Guild Wars 2, also das finde ich ja ganz fantastisch. Das ist ja großartig.
Ja, das ist auch sicherlich für mich irgendwie, hat mich viele Jahre begleitet. Und ist auch was, wo, wenn auch nicht mehr ganz so, vielleicht nicht mit der Stundenzahl wie früher, aber was ich immer noch gerne irgendwie ausgrabe.
Ist das ein Titel, bei dem du sagen würdest, hol den mal nach, da verpasst du was? Aber ich kenn's nur von außen und mach mich jetzt völlig unberechtigt da so ein bisschen ulkig darüber.
Es kommt ganz drauf an, worauf man Lust hat. Ne?
Ja.
Ich persönlich denke nach wie vor, dass es ein Titel ist, der in dem Genre sehr viel gewagt hat und vieles hat sehr, sehr gut funktioniert und denke ich, hat auch das Genre nachhaltig geprägt. Manches hat auch nicht funktioniert und das passiert natürlich irgendwie, wenn man Dinge wagt so und ich finde es aber nach wie vor ein sehr beeindruckendes Spiel und genau, also ich habe da sehr viel Spaß dran. Ich habe auch mit dem ersten Teil sehr viel Spaß gehabt, zu meiner Schulzeit noch so und es ist natürlich irgendwie ein komplett anderes Spiel. Ich denke, das lohnt sich schon, den nachzuholen. Grundsätzlich, weiß ich nicht, neige nicht dazu, vor allem bei irgendwie so AAA-Spielen zu sagen, oh, das muss man gespielt haben oder so. Weil ich denke, es gibt so vielfältige Spiele und Leute haben da so vielfältige Geschmäcker und genau, aber also aus meiner persönlichen Perspektive ist es auf jeden Fall ein Spiel, das sich lohnt.
Bin ganz begeistert. Auf meinem Zettel stehen jetzt schon 2 vegane Läden in Köln und Guild Wars 2 nachholen. Das ist, ich nehme hier jetzt schon sehr viel mit aus diesem Gespräch. Großartig. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Biografie. Du hast erzählt, ne, von diesem Mathematikstudium, aber nicht beendet. Was war denn damit eigentlich der Plan? Das stellt mich nämlich schon vor Rätsel, weil, also vielleicht verrätst du es gleich, ob da noch andere Fächer mit dabei waren, aber es klingt zum Beispiel nicht nach einem Lehramtsstudium.
Nee, also das war damals für mich ganz persönlich einfach ein Studium, auf das ich unheimlich viel Lust hatte.
Cool.
Ich hatte auch zu Schulzeiten irgendwie sehr viel Spaß an irgendwie Mathematik und hatte eine sehr große Begeisterung und sehr große Erwartungen ans Studium und an die Uni. Viele davon wurden dann relativ bald enttäuscht, in verschiedenster Hinsicht. Aber nee, genau, das war einfach was, das war gar nicht irgendwie jetzt als irgendwie so ein Karriere-Ding oder was macht man damit, sondern ich hatte einfach Bock da drauf. Genau, und es ist auch nach wie vor ein Themenfeld, das ich unheimlich interessant finde, auch wenn da die Vorstellung, das zu studieren, jetzt irgendwie nicht was ist, was ich heute irgendwie mit der gleichen Begeisterung verfolgen würde oder so.
Wie ging es dann weiter? Also Mathematik, tschüss Ade, was passiert da als nächstes?
Genau, also für mich war damals, waren das mehrere Dinge, die damit dazu geführt auch haben. Das eine war, dass ich tatsächlich am Studieren zu dem Zeitpunkt nicht ganz so interessiert war wie an der Universitäts- und Stadtpolitik, die ich da mehr verfolgt habe. Also das Studium war dann auf jeden Fall eher so ein bisschen nebensächlich für mich. Und gleichzeitig war ich aber auch total enttäuscht von dem irgendwie sehr verschulten Format, dass das Studium, also meine Erwartung war ja irgendwie aus der Schule kommen, so endlich mehr Selbstbestimmung, endlich mehr inhaltliche Auseinandersetzungen mit Kommilitonen da rumsitzen und über Dinge diskutieren. Und das Ergebnis war täglich an Hausaufgabenzettel sitzen. Ja. Und das war nun nicht, was ich mir da irgendwie erträumt hatte. Ja. Das heißt, genau. Und das andere war auch, also so sehr ich irgendwie dieses Abstrakte und Theoretische auch irgendwie wollte und mich interessiert hat, habe ich doch auch gemerkt, dass irgendwie dieses Mathematikstudium mit den Sachen, mit denen ich mich im Alltag auseinandergesetzt habe, nicht so unheimlich viel zu tun hat. Also, und genau, ich bin dann zur Informatik gewechselt, wo zumindest, also die, ich sag mal, die Verschulung ist da ähnlich großes Problem wie im Mathematikstudium, würde ich sagen. Aber zumindest so die Anwendung war so ein bisschen interessanter und hatte mehr Schnittpunkte auch irgendwie mit den inhaltlichen Themen, mit denen ich mich privat auseinandergesetzt habe. Also sei es Datenschutz, sei es irgendwie Webkultur und so Sachen.
Spielte da, wenn ich kurz zwischenfragen darf, schon überhaupt mal der Gedanke eine Rolle zu sagen, naja, ich könnte ja auch beruflich mal in die Spielebranche hineinschauen, weil ich meine, die Leidenschaft dafür war ja wohl längst schon da. Wir haben gerade gehört, Guild Wars 2 und ich nehme an, auch in den Jahren davor war ja schon was los mit diesem Medium. War das schon ein Gedanke von dir?
Ich glaube nicht so richtig. Ach. Also zu der Zeit, also und man muss ja auch sagen, damals war irgendwie so, inzwischen gibt's ja viele irgendwie Studienfächer, ja. Game Design und so. Bestimmt gab's das an irgendwelchen privaten Weiterbildungsinstituten schon, aber es war sehr viel weniger üblich. Ich habe davon sehr wenig mitbekommen und die Vorstellung, da selber drin zu arbeiten, die war bestimmt irgendwie als so eine utopische Vorstellung, was, wo ich mal drüber nachgedacht habe, aber nicht was ich zu dem Zeitpunkt irgendwie für ein realistisches, erreichbares Ziel gehalten habe. Also das wirkte sehr weit entfernt, ehrlich gesagt.
Das heißt, die Programmierung hätte dann in einem Paralleluniversum geführt zu einem, naja, IT-Programmiert-Job dann irgendwann.
Ja, genau. Also tatsächlich, habe auch schon verschiedene Jobs gemacht, aber die führten mich erstmal in eine ganz andere Richtung und haben, also ich habe lange Jahre in der Gastronomie gearbeitet, was natürlich irgendwie aus so einem Studien-Background auch nicht so ungewöhnlich ist. Ich habe dann ein veganes Catering-Kollektiv mitbetrieben und genau, also es hat viele Umwege gekostet, bis ich dann tatsächlich irgendwann so 2017 in diese Richtung mehr die Fühler ausgestreckt habe.
Okay, das ist ja hochinteressant. Moment, also 2017, das merken wir uns gleich mal, warum es überhaupt dazu kam, dass die Fühler dann in diese Richtung ausgestreckt worden sind. Ich habe aber auch vorher noch mal eine Frage, weil das ist ja hochinteressant. Gastronomie und veganes Catering-Kollektiv, wo soll ich zuerst? Also, Gastronomie, von welchen Jobs reden wir hier? Hier ist ja alles möglich. Ich versuche mir das nämlich vorzustellen. Also, das ist ja jetzt dann auch gelaufen, dann parallel zum Programmierstudium, ne?
Ja.
Genau. Okay, also, und was für Jobs waren das? Was hast du so gemacht?
Also, das Ganze hat tatsächlich auch angefangen, wieder irgendwie mit so ein bisschen einem aktivistischen Kontext. Wir hatten damals eine sogenannte Küfer-Gruppe, also Küche für alle. Küfer oder Fokü, genau. Und haben da regelmäßig in einer Berliner Kneipe gekocht und die Erlöse gingen dann an verschiedene politische Projekte und haben aber auch viel auf Veranstaltungen, teilweise auch auf Demos und so, teilweise bei so, damals war so Zwangsräumung verhindern, ein großes Ding in Berlin, also wo es darum geht, dass Leute aus ihren Wohnungen geworfen wurden und so. Da sind wir dann gerne irgendwie mit Torten aufgetaucht oder so, aber auch so unipolitische Veranstaltungen, genau, da waren wir immer gerne bei vielen Sachen dabei und haben halt irgendwie gekocht und Essen angeboten und genau, das war so eine sehr dankbare Form von irgendwie Reproarbeit im Aktivismus, auch weil, wenn du irgendwo mit einer Torte oder Sandwiches oder was auch immer auftauchst, das ist führt immer eher zu Begeisterung und Enthusiasmus und dann hat man irgendwie direkt so ein positives Feedback, das war sehr angenehm. Und genau, das war jetzt kein Job, ne, sondern das haben wir so privat aktivistisch gemacht und Ich habe dann aber angefangen, eben auch in dem Bereich zu arbeiten, in verschiedenen Berliner so Bistros und Geschichten. Ich habe teilweise privates Catering gemacht für Veranstaltungen, also bezahltes Catering. Und bin dann irgendwann in eben so eine vegane Event-Catering-Sache mit reingekommen. Wir haben uns dann als Kollektiv gegründet. Es gab es in gewisser Weise in einer anderen Form vorher schon, aber genau, und das waren einige Jahre, wo wir viel auch, vor allem auf Konzerten, aber auch ja bei anderen Sachen, bei Festivals und so in Deutschland und auch teilweise über Deutschland hinaus eben ja veganes Essen verkauft haben.
Und da muss man übrigens mal hervorheben, wenn ich das gerade so überlege, das ist zu einer Zeit, also wenn wir so in den mittleren 2010er Jahren sind, da habe ich nämlich, bin ich frisch gerade nach Berlin gezogen und deswegen habe ich das noch so präsent im Kopf, da war die Sache mit veganem Essen und überhaupt kulinarischen Angeboten auf gar keinen Fall schon so zum einen bunt im Angebot als auch verbreitet wie heute. Ich ja. erinnere mich, und das macht es ja noch besonderer, was du quasi gerade berichtet hast, ich erinnere mich, als ich frisch nach Berlin gezogen bin, also Mitte der 2010er Jahre, ich habe da 8 Jahre lang gelebt, da war auf meiner Ecke, in Friedrichshain habe ich gewohnt, da hat zum ersten Mal ein Wöhner aufgemacht, also ein Dönerladen, der vegane Döner eben verkauft hat, alles vegan. Und ich weiß noch, die Schlangen waren riesengroß und aber gleichzeitig auch ein bisschen die Enttäuschung auf den Gesichtern der Leute, ich eingeschlossen, weil das war außerdem noch eine Zeit, wo vegane Produkte, ja, so ein bisschen in die Richtung gingen von dieser Umzugskarton, wurde nass. Aber beiß doch noch rein, bevor wir ihn wegwerfen. Es war leider so, es schmeckt überhaupt nicht gut. Heute komplett anderer Schnack. Um Gottes Willen, was es da für geile Sachen gibt. Ich glaube, das ist für niemanden eine Neuigkeit. Aber das macht die Arbeit von euch noch mal ein Stückchen besonderer, weil es zu einer Zeit war, in der das eben noch nicht so verbreitet war.
Also es stimmt auf jeden Fall, ne? Also das ist gerade 2010 rum und so. Ja. Ich weiß noch, also ich bin tatsächlich, ich habe ein Jahr in Houston in Texas gelebt, bin ironischerweise in Texas vegan geworden.
Oh, ist ja wirklich wie in der Hölle erfroren.
Also man muss dazu sagen, Houston ist ein bisschen eine Insel so. Aber genau, bin da vegan geworden, bin zurückgekommen und ich erinnere mich, damals, das war dann 2007 noch, hat man in deutschen Supermärkten zum Beispiel noch keine Sojamilch gekriegt, an irgendwie Hafer und Mandel und was man heute alles kriegt in jedem Aldi, war gar nicht zu denken. Also das kannte ich selber nicht damals.
Da waren Witze über Veganer noch Mainstream, das muss man sie auch mal geben. Also da haben Leute gelacht, wenn sich jemand über, also ich meine, klar, kommt auf die Bubble drauf an, in der man sich heute bewegt, aber ich würde auch mal behaupten, das sind Witze, ich sag mal, die zünden nicht mehr so gut wie noch vor vielen Jahren.
Also genau, ich sag mal so, ich bin dem Alien Lord seit vielen Jahren nicht mehr begegnet. Der Alien Lord war früher ein quasi wiederauftretender Weggefährte, wo ich immer wieder gefragt wurde, oh, aber wenn ein Alien Lord dich entführen würde und dir sagen würde, ich zerstöre die Erde, wenn du jetzt nicht irgendwie Tierprodukte isst. Genau, das war wirklich so ein bisschen an der Tagesordnung und das hat sich sicherlich verändert. Genau, es ist immer dieses Ding, ne? Also ich muss sagen, also für mich, da ist auch eine gewisse Nostalgie mit verbunden, jetzt nicht unbedingt mit dieser Form von Witzen, aber natürlich mit der Form von Counterculture, die irgendwie in diesem ganzen, dieser veganen Szene noch viel, viel mehr Platz eingenommen hat. Und es ist natürlich irgendwie schön und sehr, sehr bequem für mich persönlich und viele Leute auch in meinem Umfeld und so, dass es jetzt so viel einfacher geworden ist, dass es war. Aber es geht auch was verloren, muss man sagen, in dieser damit, dass das so mehr Mainstream geworden ist.
Da stolpern wir übrigens bei der Gelegenheit schon wieder über einen ganz großen, langen roten Faden, der sich durch dein berufliches wie auch privates Leben durchzieht, von dem, was ich so in der Vorbereitung auf dieses Gespräch herausfinden konnte und durfte, und zwar die politische Arbeit. Ich habe zum Beispiel entdeckt auf der Webseite eures Studios, da habt ihr so wunderbare Kurzbeschreibungen von euch selbst veröffentlicht, ne? Wer ihr so seid, was euch ausmacht und sowas. Und da musste ich sehr schmunzeln, weil ich die Kontraste so mochte. Bei dir quasi sinngemäß steht da, zum Thema, ne, so Dinge, die dich interessieren, die dich begeistern. Zum einen, klar, Brettspiele, aber dann steht da auch, dass du Aktivist bist und dich für Queer Politics, Anarchismus und Antifaschismus interessierst. Und ich mochte das nebeneinander, weil direkt daneben Brettspiele steht. Und das ist nur einer von vielen Momenten, wo man eben merkt, wie sehr politische Arbeit dich als Menschen auch, also nicht bestimmen, aber beeinflussen oder ein wichtiges Ding für dich ist. Und da wollte ich schon die ganze Zeit mal fragen, und weil wir jetzt schon wieder so drauf kommen mit hier veganer Kultur und all dem, jetzt frage ich einfach mal, wann hat das angefangen, dass du als Mensch quasi politisiert wurdest? Jetzt, um Gottes Willen, ich muss so mit mir kämpfen. Jetzt sage ich es, jetzt ist es zu spät. Ne? Archäologie studiert, Zoon Politikon. Jeder Mensch ist politisch. Es ist, ich konnte es nicht für mich behalten. So, hat jetzt alle verwirrt, aber es war jetzt auf der Zunge, egal. Also jeder Mensch ist politisch, sagen manche Philosophen, Philosophinnen sowieso, aber ihr wisst, was ich meine da draußen und du hoffentlich auch. Was war die Phase, der Moment deines Lebens, wo Politik plötzlich eine große und größere Rolle spielte?
Ja, also das ist schwer zu sagen, glaube ich. Für mich persönlich, ich bin grundsätzlich politisch sozialisiert worden, in Berlin. Ich bin ursprünglich in Kreuzberg aufgewachsen, dann mit jungen Jahren raus nach Heiligensee gezogen, nördlichster Zipfel von Reinickendorf. Boah. Das war, sage ich mal, ein gewisser Kulturschock.
Aber hallo.
Und mit dem kommt auch irgendwie eine gewisse Politisierung einher.
Das müssen wir ganz kurz, entschuldige, ganz kurz für die Leute, die nicht in Berlin leben und das vielleicht jetzt nicht so nachvollziehen können. Kreuzberg, um es kurz zusammenzufassen, wenn vegane Cafés in Berlin entstehen, dann dort mit als erstes. Fantastische Ecke, da waren ganz viele tolle, auch kulinarische Angebote, gibt's dort, ganz bunter Kiez. Und Heiligensee und überhaupt diese Ecke da, das ist so ein Quadratmeter, da bin ich auch mal für einen Tierheimbesuch hingefahren. Da kommst du an Wohnzimmern vorbei und du wunderst dich, wenn mal keine Deutschlandflagge draußen hängt. Das ist der Kontrast.
Das ist der Kontrast, genau. Also das war für mich auf jeden Fall ein Kulturschock. Und auch, man muss dazu sagen, Kreuzberg in den 90er Jahren natürlich irgendwie nochmal ein bisschen eine andere Ecke. Okay. Also klar, für mich natürlich irgendwie als kleines Kind, man intellektualisiert das ja nicht alles so. Es ist nicht so dieses, aha, hier, den Begriff Gentrifizierung kannte ich mit 5 wohl noch nicht. Aber es ist natürlich irgendwie was man eben auch so ein bisschen mitnimmt, ne? Und wo man irgendwie mitnimmt, wie gehen Menschen miteinander um, was ist irgendwie so, wie sehen die Straßen aus, wie sehen die Menschen aus. Allein schon in Kreuzberg, sage ich mal, irgendwie was ich immer sehr genossen habe, auch an Berlin, ist irgendwie über eine Straße zu gehen und viele verschiedene Sprachen zu hören. Und das nun was zum Beispiel in Heiligensee dann sehr wenig stattgefunden hat. Genau, aber es gibt natürlich so einige konkrete Politisierungspunkte auch für mich. Sicherlich irgendwie waren das so Sachen wie, ich glaube, meine ersten so aktivistischen Gehversuche, sage ich mal, habe ich zum Beispiel 2003 im Zusammenhang mit dem Beginn des Irakkriegs gemacht. Das war irgendwie ein großes Ding. Da war ich in der Mittelstufe und für uns, gerade in Heiligensee und dieser Ecke, war irgendwie auch immer die Frage, wie setzt man sich mit Nazis auseinander? Irgendwie Antifaschismus, eine große Frage. Und dann in den späten Nullerjahren bin ich dann sehr viel irgendwie in so diese Schulstreik, Bildungsstreik-Ecke persönlich reingerutscht. Und das ist ja auch was, wo man sagen muss, in Berlin, wenn man interessiert ist irgendwie an Politik, an Aktivismus, an politischer Kultur, dann gibt es da viele Anknüpfungspunkte. Und das waren für mich auf jeden Fall so Eckpunkte. Sicherlich auch, wie gesagt, ich war ein Jahr lang, habe ich in den USA, in Texas gelebt. Und auch das war für mich eine total spannende Erfahrung, gerade in Houston zu leben, wo so die eigenen Klischee-Vorstellungen, ich dachte vorher so, egal wohin, nur nicht nach Texas. Und im Endeffekt bin ich sehr froh, weil ich das Gefühl habe, dass das Bild, das ich halt von dieser Region habe, ist deutlich differenzierter geworden. Ja. Und es ist halt super spannend zu sehen, gerade Houston ist eine Stadt, wo auch total viel Aktivismus stattfindet. Ich habe da zum Beispiel in dem Jahr bei einem Radiosender gearbeitet, bei einem linken Radiosender, wo in dem Jahr, da war ich selber da nicht dann vor Ort, aber in dem Jahr das auf den Radiosender einen Angriff gab von einem, also mit einer Schusswaffe von einem irgendwie einem Polizisten, der beim Clan war zum Beispiel. Ne? Also das sind natürlich auch so Erfahrungen, wo man denkt, oh wow, das irgendwie. Das nimmt man mit irgendwie.
Auch eine Frage, die finde ich da in Hand mit dem, was du gerade beschrieben hast, auch auf der Hand liegt. Deswegen muss ich mal fragen, hast du jemals drüber nachgedacht, in der Politik auch im Rahmen eines Amtes oder so tätig zu werden? Also dich dort so zu engagieren, quasi von der Straße die Themen ins Parlament hineinzutragen?
Also ich glaube, parlamentarische Arbeit ist nicht so mein Ansatz. Ah. Also ich glaube, genau, es gibt ja verschiedenste Arten, Politik zu machen. In gewisser Weise, also ich habe in der akademischen und studentischen Selbstverwaltung an der Uni relativ viel gemacht. Das sind ja auch Ämter, die man da einnimmt. So, das sind ja auch irgendwie quasi behördenartige Vorgänge und so. Also ich bin da nicht komplett von verschont geblieben sozusagen. Und habe da irgendwie auch viele Jahre was gemacht, aber ich denke, genau, das ist nicht mein Ansatz wirklich. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das falsch ist oder so. Ich habe da sicherlich häufig eine kritische Perspektive dazu. Ich denke, das braucht es auch, aber genau, also mein Ansatz ist sicherlich eher eine Mischung aus irgendwie was klassisch Aktivistischem, aber auch das, also zum Beispiel irgendwie, dass man sagt, naja, mit Spielen kann man auch, also ne, das sind ja irgendwie, ist ja eine Form von Kunst, die auch was aussagen will. Und genau, also ich denke, dass da vielfältige Möglichkeiten gibt und für mich hat sich das nie irgendwie als weder als eine besonders irgendwie effiziente, effektive Form noch eine, die, auf die ich Lust habe, irgendwie dargestellt. Und eher was, wo ich das Gefühl habe, das ist natürlich eine super wichtige, das sind super wichtige Institutionen, aber wo ich eher immer die Perspektive von außen, die ja da kritisch bis kritisch solidarisch, je nachdem, an welcher Ecke man ansetzt, irgendwie draufschau, ja.
Ich finde das ganz spannend. Wir kommen da gleich nochmal zurück im Kontext der Arbeit eures Studios, weil die steht ja auch damit auf gewisse Weise in einem engen Zusammenhang. Ich finde es aber auch deswegen interessant, weil, also jetzt wirklich nur ganz kurz am Rande, aber vor einigen Monaten war das jetzt schon, saß ich mal wieder vor der Tagesschau und hörte, was da so erzählt wird und dachte mir, es kann nicht sein, das ist ja alles einfach furchtbar, was hier teilweise innenpolitisch passiert. Und dann aus so einem aktionistischen Gedanken heraus sagte ich mir, okay, ich muss einer Partei beitreten. Und dann bin ich direkt einer Partei beigetreten. Und habe mich erstmal ganz toll gefühlt und habe dann gesagt, so, und jetzt beteilige ich mich am politischen System ganz aktiv und mache da jetzt so richtig mit. Und dann lernte ich erst nochmal kennen, wie kompliziert so eine Parteienstruktur ist. Also die Anzahl an Sitzungen, Veranstaltung und Mitteilung, die man da so über so einen E-Mail-Verteiler bekommt, das war eine Seite der parlamentarischen Demokratie, wo ich dachte so, oh, okay, also es ist alles wichtig als Struktur, ich verstehe das schon, aber es wirkt auch alles ein bisschen arg kompliziert für jemanden, der da jetzt einfach aktiv mitgestalten möchte. Das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt inmitten des. Führt auch zu nichts, aber wollte ich nur mal hier teilen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich denke, Bürokratie und Komplexität sollten einen nicht immer abschrecken. Also ja. Ich finde zum Beispiel, ich habe in der Vergangenheit auch in einem Personalrat mitgearbeitet. Das ist unheimlich bürokratisch, es ist unheimlich trocken, aber es ist natürlich auch irgendwie Betriebsrat, Personalratsarbeit so, ist unheimlich wichtig, so denke ich durchaus. Wie gesagt, also da sollte man sich nicht von abschrecken lassen, aber natürlich genau, also das ist erschreckend und das ist natürlich auch, wenn man da, wie du jetzt beschrieben hast, ne, wenn man mit Elan irgendwie sagt, ich will jetzt was machen, ne, und da sucht man sein Outlet, da wird auch viel ausgebremst durch solche Strukturen so. Und das heißt ja nicht, dass irgendwie man das gar nicht machen sollte oder so, aber ich denke, es reicht auf jeden Fall auch nicht. Es braucht zusätzlich die, weiß ich nicht, die Politik der Straße, die Politik in verschiedensten Ausdrucksformen.
Ja. Ja, schön. Dann können wir da kurz einen thematischen Pinner reinmachen, weil wie gesagt, den greifen wir gleich wieder auf, wenn wir bei eurem Portfolio ankommen. Jetzt können wir diesen anderen Faden da noch hinführen. Und zwar, du hattest es vorhin erwähnt, das Jahr 2017. Dein Zitat war mehr oder weniger, du hast die Fühler, ne, in diese Richtung mal ausgestreckt und in diese Richtung meintest du eben Richtung Spielebranche. Was war da genau los und wie führte dieser Fühler dann zu deinen anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, mit denen du dann offenbar, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, dieses Studio dann mitgegründet hast?
Genau, also wie sich das so ein bisschen entwickelt hat, also in der Vergangenheit hatte ich auch schon immer wieder mit Leuten in meinem Bekanntenkreis, weiß ich nicht, wir hatten Brettspiele irgendwie entwickelt, gar nicht jetzt irgendwie mit dem Ziel, da irgendwas zu veröffentlichen oder so, aber sozusagen diese Idee von Spieleentwicklung und um das selber zu spielen, um sich auszuprobieren, nicht nur irgendwie beim Spielen von Spielen, sondern irgendwie auch beim Erstellen von Regeln, von irgendwie diesen ganzen Rahmenbedingungen und so, das existierte. Wir hatten auch in der Vergangenheit so ein bisschen probiert, irgendwie mal Videospiele zu entwickeln, aber eben nie so richtig irgendwie, ja, nie so richtig mit dem Ziel, Dinge unbedingt zu veröffentlichen, sondern eher so für sich selber als Selbstzweck, als Projekt, als Hobby so, ne? Und das war auch sehr, ja, das war jetzt irgendwie nicht sowas, dem wir total aktiv irgendwie rigoros nachgegangen sind, sondern immer mal wieder hier und da. Und genau 2017 war ich persönlich in der Situation, dass ich genau gerade auch so beruflich und in der Orientierung so ein bisschen ziellos war, irgendwie viel im Umbruch war. Wir hatten dieses Catering-Business so mehr oder minder abgewickelt. Ich hatte zum Zeitpunkt so ein IT-Job, der ja mäßig spannend war, so IT-Admin-Job. Da habe ich einfach so ein paar Sachen ausprobiert. Ich hatte auch mal irgendwie wilde Ideen. Man könnte ja mal irgendwie einen Roman schreiben oder so. Habe verschiedene Ansätze ausprobiert und bin dann dabei gelandet, ein sehr, sehr simples Spiel auf, also wenn ich da heute drauf gucke, auf sehr, sehr amateurhafte Art und Weise, was ja auch wunderbar ist irgendwie, ne? Einfach so von Grund auf selber zu basteln. Damals noch, ich glaube, in Java habe ich das gemacht und also da konntest du Engine und Spiel nicht auseinanderhalten. Das war alles ein Matsch irgendwie.
Sehr gut.
Das hatte irgendwie kein durchdachtes Seitenverhältnis. Das war irgendwie, weiß ich nicht, 600 mal 600 Auflösung oder so.
Klingt bisher alles nach Features noch, muss ich sagen.
Genau, es war so ein bisschen an NetHack angelehnt.
Oh, und, ja.
Genau, es waren, ich habe dann irgendwie das immer so Freundinnen gezeigt und irgendwie Feedback bekommen und da war dann irgendwie Begeisterung dabei. Dann hat eine Person, guter Freund, der auch immer noch bei Purpose Lost dabei ist, angefangen, so quasi Grafiken für zu zeichnen. Ne? Also so, es waren dann so sehr simple so Teilgrafiken, wo man dann irgendwie hat so, hier ist Wasser und hier ist Land und wie viele Varianten braucht man und dann konnte man irgendwie die Maps konnte man so in Paint als Bitmap selber zeichnen und solche Sachen. Genau, und daraus entstand dann die Idee, so ein bisschen mit ein paar Menschen erstmal irgendwie da einen zweiten Teil zu machen oder so was zu machen, was das Ganze ein bisschen strukturierter angeht. Das hat sich dann so ein bisschen sehr schnell irgendwie verweht und ist nie so richtig was draus geworden, aber dann genau haben ein paar von uns angefangen, irgendwie so ein bisschen sich mit den existierenden Spiele-Engines auseinanderzusetzen. Das waren damals so Sachen noch wie Visionaire, das ist diese Point-and-Click-Engine basically, wo glaube ich einige der älteren Daedalic-Spiele mitgemacht wurden. Dann Blender hatte damals glaube ich noch so Spiele-Engine-Features und dann eben irgendwie auch mal Unity und so und haben so da so ein bisschen angefangen, im Nachhinein kann man sagen, so als QuereinsteigerInnen so die grundlegenden Werkzeuge zu lernen. Genau, und dann ja, hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir mehr und mehr Leute im Bekanntenkreis hatten, die daran Interesse haben und wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, ach ja, wir machen mal hier irgendwie so einen internen Game Jam und dann haben wir mal an irgendwie so Ludum Dare und so Game Jams teilgenommen und bei einem von denen, also so einem der ersten Ludum Dare Game Jams, glaube ich, die wir dann gemeinsam gemacht haben, waren wir dann irgendwie auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt irgendwie einen Namen, einfach nur, um da unsere Einsendung zu machen. Und von da aus rollte es dann so ein bisschen. Und ja, definitiv von vornherein dabei war auch, dass wir alle so ein bisschen unzufrieden waren mit dem, was Spiele transportieren. Da haben wir ganz viel Potenzial gesehen, dass es nicht ausgeschöpft wurde, irgendwie auch irgendwie inhaltlich damit zu kommunizieren, aber auch, ja, was so Gaming-Communities, sehr, sehr offen häufig waren oder überrannt waren von unangenehmen Rechten und patriarchalen Strukturen und Personen. Und genau, da haben wir ganz viel, genau, gleichzeitig ganz viel Möglichkeit gesehen, wo wir uns selber austoben wollten, aber auch ganz viel Kritik an der existierenden Kultur und Community und so gesehen. Ja, und das war so unser Einstieg.
Ich habe eine Frage, und zwar dieses erste oder eines der ersten Game Jam Spiele, an denen ihr da gearbeitet habt, um dann diesen Namen auch für euch zu finden. War das zufällig dieses Spiel namens A Mad Tea Party?
Ja,
ich drehe durch. Ich drehe durch. Fantastisch. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf dieses Gespräch und unter anderem dieses Spiel entdeckt und auch mir angesehen. Und ich muss sagen, da gibt's ja ganz viel, was mich hoch dran fasziniert. Ich würde es beschreiben als so ein, also strategischen Action-Plattformer, der irgendwie in der Welt von Alice im Wunderland spielt. Und der Knaller ist, wenn ich es richtig verstanden habe, die Bewegungen der Figur, die man hat, werden durch zwei Faktoren beeinflusst, beziehungsweise überhaupt erst möglich gemacht, wie man sich durch die Level bewegt. Und zwar zum einen findet man im Spielverlauf so, ich sag mal, Fähigkeitenkarten, die dann bestimmen, wie sich die Figur bewegen kann. Zum anderen, und da musst du jetzt gleich sagen, ob ich das überhaupt richtig verstanden habe, kann man mit der Programmiersprache Basic im Spiel selbst arbeiten?
Das wäre mir neu, ehrlich gesagt.
Ah ja, guck mal.
Genau, nee, also die grundlegende ist,
um Gottes Willen, entschuldige,
gar kein
jetzt habe ich verstanden, woher, oh nein, ich bin so doof. Okay, das muss ich kurz erklären. Ich habe die Spielbeschreibung hier vor mir, ne? Ich habe das nicht zum Laufen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das noch spielen kann, aber, ne? Also ich habe es nicht zum Laufen bekommen. Ich hatte nur die Spielbeschreibung. Jetzt möchte ich das direkt offenlegen, was ich hier gerade gemacht habe. In der englischen Spielbeschreibung steht, die Movement-Möglichkeiten des Protagonisten kannst du beeinflussen, indem du, und jetzt steht hier Zitat, bei employing basic as well as special cards. Und ich dachte, okay, also Spezialkarten, ja, und Programmiersprache Basic.
Es ist, oh, ehrlich gesagt, Mann, es klingt nach einer wunderbaren Spielidee. Oh. Also die Idee, dass man Bewegung im weitesten Sinne programmiert, ist ja schon auch was bei uns ein bisschen erhalten geblieben ist. Also wenn wir später noch auf Trails kommen.
Danke.
Wie gesagt, das wäre vielleicht das bessere Spiel gewesen, ehrlich gesagt.
Sehr, also man lieb muss, von dir. Also ist nicht notwendig, aber sehr, nee, lieb von, du, dir.
Man muss dazu sagen, also du sagst, du hast es nicht zum Laufen gekommen. Ich bin fast ein bisschen froh. Also es ist ein Spiel, das irgendwie, wo total viel Kreativität reingeflossen ist. Ja. Und ich bin da überhaupt nicht, ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Aber man muss natürlich sagen, das ist ein Spiel, das, ja, als Spiel auch nicht unheimlich gut funktioniert. Was vollkommen in Ordnung ist für ein Game Jam Spiel und für ein Frühspiel. Ja. Ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt 7 Leute.
Wow.
Muss ich vor Augen halten, in 72 Stunden mit 7 Leuten was, ja, zu machen und das alles zusammenzubringen, ist unheimlich chaotisch.
Ja.
Und man hat dann ja so ein Theme. In dem Fall war das, was war das?
Combined two incompatible genres.
Genau. Combined two incompatible genres. Und in dem Fall hatten wir die Idee quasi von einem Action-Plattformer und irgendwie so einem, ja, also Deckbuilding ist übertrieben, aber so ein bisschen so ein Spiel, wo man sich so vom Vorhinein Moves überlegt. Mhm. Und man kriegt dann so einen Highscore. Ich bin mir sicher, dass die Online-Highscore-Funktion nicht mehr funktioniert, wenn das überhaupt noch irgendwie läuft. Aber genau, also die Idee ist, man kann sich da durchbewegen und man kann Secrets erkunden und man muss Gegnern ausweichen und so. Und es funktioniert schon irgendwie, aber ja, also auf Game Design Ebene gibt's da riesige, ja, Probleme, aber das ist wunderbar, finde ich. Das ist was ich nach wie vor an Game Jams so schätze, ist, dass das Ergebnis muss nicht ein rundes, gepolischtes, ja, Spiel sein. Und das ist wunderbar für Kreativität. Also das bis zum heutigen Tage bin ich Game Jams sehr positiv gegenüber eingestellt und glaube, dass das, das, also dass man das immer wieder machen sollte, egal wie für wie erfahren und professionell man sich hält, weil das einfach für mich zumindest die ultimative Form von irgendwie, ne, think outside the box, probier mal was anderes und es muss am Ende nicht funktionieren. So.
Ja. Und dass ihr das ja trotzdem könnt, hier polished und dass es funktioniert, zeigt ja alleine das neueste Spiel Trails. Wie gesagt, wenn man das anguckt, das ist ja auch produktionstechnisch so schön geworden, aber dazu kommen wir noch. Ein kurzes Lob nochmal an die Person, ich weiß nicht, wer es war, verantwortlich für, ich glaube, ich habe so viele Dinge, aber ich möchte mich entscheiden für das Key Artwork auf dem Teaserbild dieses Spiels. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, aber da steht unter einem fantastischen schroffen Schriftzug, der sagt immer Tea Party, da sitzt Alice am Tisch mit dem Hasen, mit einer Maus und dem verrückten Hutmacher und dieser Katze, die da im Baum sitzt immer, an einem Tisch, ne, Tea Party eben. Und der Look von jedem Einzelnen an diesem Tisch ist phänomenal. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Albtraum, an den ich mich noch so knapp erinnere, wenn ich gerade frisch aufgewacht bin. Alice zum Beispiel, ich muss sofort denken an so einen General während des 30-jährigen Krieges auf Seite der Schweden, sehr spezifisch, aber der sitzt da und hört sich gerade den Bericht an, wie Wallenstein im Süddeutschland alles hinbekommt, was den Schweden nicht gefällt und er, beziehungsweise Alice, denkt gerade drüber nach, wie man diesen Krieg noch gewinnen kann. Das ist dieser Blick, den ich sofort habe. Ich finde das ganz fantastisch, großartig.
Ja, also ich mag auch den, ich muss leider gestehen, es haben mehrere Leute 2D-Art gemacht beim Spiel und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wer das war, sonst würde ich das gerne sagen.
Ja, bitte, unbedingt.
Das muss ich mal rausfinden.
Ja.
Aber nee, ich mag das auch sehr gerne. Also da sind viele schöne Sachen dabei, auch, also da ist auch, da waren irgendwie Voice-Acting mit drin und Sachen. Also das hat großartig viel Spaß gemacht, war auch anstrengend und chaotisch und zu wenig Schlaf.
Ja, ja.
aber genau, also das sind ja auch diese Projekte, genauso wie mit dem Spiel, von dem ich vorhin erzählt habe, was eben in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe ist, so, ne? Ich, also genau, wir haben irgendwann mal drüber nachgedacht, ob wir solche Projekte irgendwie von unserer Website runternehmen und wir haben gesagt, nee, weil das, also zum einen, wenn andere Leute sozusagen natürlich drauf gucken, gerade andere Game Developer, dann zeigt das ja auch so ein bisschen so, ne, man muss sich dafür nicht schämen, man kann auch überall anfangen und so. Und zum anderen, ich finde das nach wie vor auch wunderbar, das ist kein gutes Spiel aus ganz vielerlei Hinsicht, aber es ist ein wunderbares Projekt, an das ich sehr gerne zurückdenke.
Ja, ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Das kann man in jedem Fall sagen. Das finde ich auch ganz toll. Du hast schon gesagt, der Name wurde dann auch geboren im Zuge dieses Projekts, Purple Sloth Studio. Wer von euch oder wie kam diese Idee in eure Münde, dass ihr gesagt habt, so, wir nehmen auf jeden Fall diesen Namen, der für Domshot in ein paar Jahren dann unmöglich auszusprechen sein wird. Wer ist verantwortlich?
Es war ein Gemeinschaftsprojekt. Also wir haben so ein bisschen drüber geredet. Das zieht sich bei uns durch, ne? Entscheidungen gemeinsam treffen, nicht jede kleine natürlich, aber so Sachen wie der Name, der soll dann ja auch für alle passen. Und irgendwie Purple ist natürlich eine Farbe irgendwie, wo wir als irgendwie Gruppe, für die irgendwie Queer-Feminismus eine große Rolle spielt, auch irgendwie uns schnell darauf einigen konnten und Sloth, also ja, irgendwie die Ästhetik von Faultieren, ne? Also die gleichzeitig irgendwie so, ja, sich so dem irgendwie auf ihre elegante Art, sag ich mal, dem Arbeitszwang entziehen. genau, das ist natürlich, wenn man dann auch viel Arbeit reinsteckt, ist das auch ein bisschen ironisch, aber nein, das ist irgendwie,
ja,
genau, der Name war so eine fixe Idee und hat sich bisher immer gehalten und ist ja inzwischen irgendwie nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben.
Arbeit ist ein gutes Stichwort, da können wir mal auf einen besonderen Aspekt kommen, den du auch vorhin schon mal angesprochen hattest, und zwar, dass euer Studio organisiert ist als Genossenschaft und es geht sogar noch weiter, beziehungsweise anders formuliert, es ist nochmal genauer definiert auf eurer Webseite selbst, da stellt ihr nämlich nicht nur euer persönliches Vision Statement vor, also ne, was ihr mit euren Spielen machen wollt, was euch wichtig ist, sondern auch euer Studio wird nochmal kurz vorgestellt und das klingt da alles ganz wunderbar, sinngemäße Übersetzung quasi von der Beschreibung ist, alles klar, wir machen hier so, dass es allen gut geht. Alle gucken, ne, wie sie ihre Arbeitszeit und sowas priorisieren wollen, woran sie mitarbeiten wollen, welche Ressourcen sie wann und wo reinstecken wollen. Und wir machen das dann irgendwie möglich. Das ist unser Versuch, das wollen wir hinbekommen, eine Arbeitsumgebung schaffen, die für alle fair und cool ist. So, und meine Frage ist jetzt natürlich neugierigerweise, ich glaube, es steht sogar auf der Webseite, dieses Statement ist von 2018, also direkt aus der Gründung des Studios herausgeschrieben. Wie gut funktioniert das denn jetzt in der Praxis? Also mal Hand aufs Herz, wie gut kann man denn diesen fantastischen Wünschen und Absichten gerecht werden in so einer kapitalistischen Arbeitswelt?
Absolut, gute Frage. Also es ist die Antwort ist, es ist kompliziert. Das ist immer unser Ziel bei allen in allen Situationen sozusagen zu gucken, was sind unsere Bedürfnisse, wie geht's unseren Mitgliedern, was wollen wir machen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, wir haben bisher kein Fortnite gelandet, kein Hollow Knight gelandet. Das heißt, wir haben nicht unendlich viel Geld. Und das heißt, es ist immer, wir müssen irgendwie auch haushalten, wir müssen gucken, was können wir machen, was können wir leisten. Und deswegen ist es, da hängt natürlich irgendwie eine gewisse Prekarität, kommt damit direkt ins Haus. Wir müssen mal gucken, wie können wir das nächste Projekt finanzieren, was machen wir als nächstes. Es ist immer so eine Flickenteppicharbeit. Und wir tun, denke ich, viel dafür, so gut wie möglich auf uns zu achten. Und das ist uns ganz wichtig und da klappt ganz viel, aber das heißt nicht, dass immer alles einfach ist. Mhm. Und das ist auch was, wo wir immer dran arbeiten müssen. Ne? Also ich denke auch, dieser ganze Ansatz ist nicht alleine eine Lösung. Ja, also dieser ganze, wir machen das als Kollektiv und so weiter. Dadurch ist nicht alles, das ist dann schon fein und dann macht man das und alles funktioniert einfach. Sondern es ist was, wo man permanent dran arbeiten muss, ne? Wo wir gemeinsam gucken müssen, irgendwie, wie geht's weiter, wo funktionieren unsere Strukturen, wo funktionieren unsere Strukturen nicht, was können Leute gerade leisten und so. Ich will mal ein paar konkrete Beispiele nennen.
Bitte.
Es ist zum Beispiel so, dass wir sagen, das kommt immer ein bisschen drauf an, haben wir gerade eine Finanzierung und so, aber zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr für ein Jahr lang 5 Stellen, die wir finanzieren konnten im Rahmen von einem Projekt, wo wir mit eigenen Geldern und Förderung durch Land und Bund für ein Jahr lang Stellen schaffen konnten, die dann so für ein Jahr lang existiert haben. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir arbeiten normalerweise erstmal 3 Tage die Woche, so geregelterweise sozusagen, wo wir versuchen, alle im Büro zu sitzen und etwa in den gleichen Zeiten dann da zu sein. Klar haben wir irgendwie eine gewisse Flexibilität auch und man macht mal mehr und so. Aber dieser Ansatz zu sagen, wir starten mit 3 Tagen, war zum Beispiel, dass wir gesagt haben, selbst wenn wir mal mehr arbeiten müssen, Crunch ist ja leider in der Industrie quasi die Norm, dann sind wir nicht direkt bei 60 Stunden, sondern dann bewegen wir uns auf die 40 Stunden zu. Ne? Dass wir sagen, wir haben da quasi einen gewissen Puffer, dass selbst wenn wir mehr arbeiten müssen, als wir eigentlich uns vorgenommen haben, sage ich mal, dass wir dann nicht direkt bei 60 Stunden landen oder so. Und das ist irgendwie wunderbar. Und ich denke, das ist ein guter Ansatz. Also quasi, warum 4 Tage Woche? Macht doch 3 Tage Woche. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn, bei einem anderen Projekt hatten wir zum Beispiel mal, dass wir dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt, das war eine Auftragsarbeit, wir haben eine konkrete Deadline, das ist eine Person irgendwie krank ausgefallen, es müssen dann auch Leute irgendwie das machen und da müssen wir dann gemeinsam müssen wir überlegen, wer kann das leisten, können wir das leisten und so weiter. Und diese, ich sag mal irgendwie Sachzwang-Diskussionen, denen entflieht man nicht dadurch, dass man sagt, oh, wir sind jetzt aber ein Kollektiv und wir nehmen ArbeitnehmerInnenrechte ernst. So. Sondern da muss man dann ganz konkret in der Praxis gucken, wie kann man das irgendwie auch umsetzen. Und da gab es definitiv Phasen, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir gemerkt, das hat nicht gut genug funktioniert eigentlich, damit wir unseren Ansprüchen gerecht werden können. Und da müssen wir einfach gucken, dann, wenn wir nochmal so ein Projekt haben, kleinerer Scope oder mehr Zeit einplanen oder entsprechend adjustieren. Und das ist natürlich irgendwie, ja, das ist eine permanente Entwicklung, das ist eine permanente Arbeit, die wir leisten müssen.
Ich finde es aber ganz bemerkenswert von den Schwierigkeiten, die du gerade beschrieben hast, dass es euch, und das soll jetzt gar nicht doof klingen oder so, euch nach wie vor gibt einfach. Also ne, 2018 gegründet, das sind jetzt 7 Jahre, seit euer Studio existiert. Das ist in der Spielebranche leider eine recht lange Zeit. Und dann auch auf dem Rücken von Spielen, du hast es selber schon gesagt, die kommerziell jetzt nicht sofort auf Platz 1 der Verkaufszahlen von der Steam-Seite oder so zu sehen sind. Ne? Es sind, ich habe mich ja eingearbeitet in euer Portfolio, ganz wunderbar und charmante und auch gerne rätselige Spiele. Wie gesagt, das Neueste ist jetzt Trails. Ich habe auch in der Anmoderation das schon mal beschrieben, wie man sich das vorstellen kann. Ist im Mai diesen Jahres erschienen und ich habe das gespielt und auch wenn ich an meiner Doofheit da manchmal dran scheitere, das Spielprinzip und auch die Präsentation ist ja wundervoll. Und dann sehe ich aber bei Steam jetzt zumindest 18 Rezensionen dazu, die bei positiv landen. Und da saß ich davor und dachte mir, erstens, wie schade einfach, weil das Spiel viel mehr verdient als das, was da steht. Und zweitens, wie macht ihr das? Also, ihr seid ja einige. Also, wie funktioniert das dann?
Genau, also man muss das, vielleicht sollte ich noch ein bisschen mehr zu unserer Struktur sagen.
Gerne.
Also wir sind ja erstmal als Genossenschaft organisiert und das heißt, wir haben einige Leute, also um für uns zu arbeiten sozusagen, ist es eine Voraussetzung, Mitglied der Genossenschaft zu sein, aber nicht alle Mitglieder der Genossenschaft sozusagen arbeiten dauerhaft permanent bei uns. Das wollen auch gar nicht alle, sondern sozusagen die Genossenschaftsmitglieder, die, ne, wir haben, wie Genossenschaften das so haben, wir haben dann irgendwie unsere Generalversammlungen und so und wir entscheiden quasi, in welche Richtung sich das Studio entwickelt und dann gibt es quasi nochmal einen Kollektiv im Kollektiv, wenn man so will, das sind die Leute, die zum Beispiel gerade an einem Projekt arbeiten. Ja, also und diese Projekte, die sind sehr verschieden, groß und die sind sehr verschieden finanziert. Ne? Das ist das, was ich vorhin meinte mit so einem Flickenteppich. Wir haben einfach nicht das Geld zu sagen, wir entwickeln jetzt einfach durch und machen einfach nur, sondern manche unserer Titel sind selbstfinanziert, manche haben, wie gesagt, Förderung. Wir haben Auftragsarbeiten gemacht, zum Beispiel hier für das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Da müssen wir einfach immer gucken, sozusagen, wo kommt das nächste Projekt her, wo kommt die nächste Förderung her oder wo kommt die nächste Finanzierung her? Redet man mit Publishern, macht man Sachen selber und so weiter und so fort. Und das ist entsprechend so ein Flickenteppich und das heißt auch, dass wir nicht dauerhaft sozusagen einfach alle irgendwie angestellt sind und wir haben 10 Leute, die permanent durcharbeiten. So, das wäre falsch, das zu behaupten, sozusagen. Wir sind um die 10 Leute in der Genossenschaft und wir haben ja auch ganz klar, das steht auch in unserem Mission Statement, wir wollen kommerzielle und nicht kommerzielle Projekte ermöglichen. Also das heißt, viele der Spiele, die wir gemacht haben, sind auch einfach nicht kommerzielle Projekte. Genau, und da ist es dann natürlich leichter, die sind dann auch meistens kleiner, die sind teilweise im Rahmen von Game Jams entstanden und so weiter und so fort. Das ist auch ein permanenter Kampf, genau.
Ja, und Entschuldige, ich will dich eigentlich nicht unterbrechen.
Nee, gar kein Problem.
Aber gleichzeitig passt das auch so gut, gerade dieses permanente Kampf, zu einer Frage, die sich bei mir im Kopf aufdrängt, wenn ich dir so zuhöre. Und zwar auch hier wieder, Hand aufs Herz, so gut es eben dir möglich ist und du das auch möchtest. Bei all diesen Dingen, die du gerade beschrieben hast, das gilt ja eigentlich für euch alle im Team gleichermaßen und auch drumherum, man muss bei der Form, die ihr gewählt habt in der Zusammenarbeit, ob jetzt auf dem Papier oder auch ideell quasi als Genossenschaft, als Kollektiv, viel kommunizieren. Man muss im Austausch sein, man muss kompromissbereit sein, man muss über Dinge diskutieren, man kann nur schwierig Dinge wegdrücken, sondern alle sind ja gleichberechtigt damit in der Arbeit drin verhaftet. Denkst du dir da nicht, manchmal an so einem schwachen Tag, sag ich mal, also Freitagnachmittag, ne, du ahnst vielleicht, worauf es hinausläuft, denkst du dir dann manchmal so ganz still für dich, in einem kleinen Kämmerchen mit der offenen Tür, mein Gott, einfach jetzt einen Bürojob haben, wäre jetzt auch ganz geil, weißt du, gehst du hin, Chef auf Stumm schalten und dann meine 8 Stunden abarbeiten und tschüss. Hast du manchmal diesen Gedanken?
Absolut, absolut. Allerdings nicht so sehr aus dem Grund wegen der internen Kommunikation, sondern eher, weil, also ne, wenn ich jetzt angestellt wäre, einfach nur so und ansonsten mich mit diesem ganzen, der ganzen Bürokratie, Genossenschaft, BizDev, Marketing und so. Sachen, wo ich jetzt auch gar nicht irgendwie unheimlich weder super krasses Interesse habe, noch irgendwie super das Know-how und die Skills habe. Also das müssen wir uns ja alles als kleines Studio irgendwie selber aneignen. Das müssen wir alles selber machen. Irgendwie mit dem Steuerbüro kommunizieren, mit dem Finanzamt, Genossenschaftsprüfung, dies und das. Das muss man ja als eigenes Studio alles selber machen. Da gibt es einen riesigen bürokratischen Overhead. Und da denke ich mir natürlich gerne manchmal, oh, ich würde da gerne mich gar nicht drum kümmern müssen, sondern ich will eigentlich ja nur Spiele entwickeln. So. Und wir wollen alle eigentlich vor allem Spiele entwickeln. So. Und das ist natürlich, wenn man ein eigenes Studio hat, dann hängt da sehr viel mehr Arbeit dran als nur die reine Spieleentwicklung. Und das ist manchmal frustig. Manchmal denke ich mir so, boah, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, jetzt irgendwie mit der Bank zu telefonieren oder jetzt auf jeden Fall. Das gibt's laufend. Gleichzeitig ist gerade dieser kollektive Prozess, und der ist nicht immer einfach, das sage ich ganz, ganz deutlich so, aber ich finde, der ist unheimlich belohnend so, weil man da gemeinsam was schafft, und das ist auch was, wo man viel bei lernt, würde ich sagen. Also bei den ersten Spielen war unser gemeinschaftlicher Prozess im Grunde genommen, alle haben einen Haufen Ideen genannt und dann haben wir uns in der Mitte getroffen und so die Mischung aus allem gemacht. Und die Mischung aus 20 Ideen ist nicht unbedingt unheimlich spannend so. Und das heißt, wir haben auch gelernt, und da sind wir sicherlich auch nicht die Ersten, einfach zu sagen, wie setzen wir uns zusammen, wie machen wir Vorschläge, wie entwickeln wir gegenseitig unsere Vorschläge weiter, statt einfach nur irgendwie immer den Durchschnitt als Kompromiss zu wählen. Und da lernt man irgendwie auch aufeinander einzugehen und sich zuzuhören und Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln. Und da haben wir sicherlich auch noch viel weiteres zu lernen. Und das ist was unheimlich erfüllend ist irgendwie und wo ich auch weiterhin Lust drauf habe, mit den anderen im Team an weiteren Projekten zu arbeiten.
Da können wir nochmal jetzt zum Abschluss einen ganz kleinen, scheuen Blick in die Zukunft werfen, weil das frage ich mich natürlich auch. Ihr wart jetzt auf der Gamescom, ne? Habt Trails gezeigt, ist bereits erschienen, hat die Leute da draußen erreicht. Wie geht's jetzt weiter? Kannst du uns davon was erzählen? Also was so als nächstes ansteht, was auf deinem Schreibtisch gerade liegt, würde mich sehr interessieren.
Na klar, also gerade arbeiten wir noch am Mobile Release von Trails. Man muss sagen, ja. Trails hatte einen sehr, sehr kurzen Development Cycle. Ob das so geschickt war, sei mal dahingestellt. Aber
was heißt sehr kurz in dem Fall?
Wir haben Anfang des Jahres erst angefangen.
Holy shit, okay, das ist sehr kurz. Das ist ja wirklich kurz.
Genau, aber das ist eben auch wieder so ein bisschen diesen anderen Aspekten geschuldet. Ne? Trails hatte zum Beispiel keine Förderung.
Ja.
Und das heißt, Trails musste out of pocket oder nebenbei entstehen und so. Wow. Und das bedeutet, das macht es schwieriger, da irgendwie 2 Jahre Arbeit reinzustecken. Mhm. Ne? Und deswswegen kommt der Mobile Release jetzt nach. Da hoffen wir, dass das irgendwie ganz gut landen wird. Da sind wir gerade noch dran, das ist auch fast abgeschlossen. Und wir haben natürlich auch andere Projekte noch im Hintergrund. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt, ich habe es vorhin schon mal so um die Ecke angesprochen. Da haben wir eine Prototypenförderung gehabt, an der wir ein Jahr gearbeitet haben. Letztes Jahr, das ist der Arbeitstitel ist Cortex Station. Das ist so ein 3D-Puzzle- und Exploration-Spiel. Weitesten Sinne so ein Myst-like mit einem sehr starken narrativen Fokus. Da sind wir aber noch am gucken, wie wir, weil das ist ein größeres Projekt und das heißt, da ist Finanzierung absolut notwendig und da sind wir gerade am gucken, wie wir jetzt mit dem Vertical Slice, auf wen wir da zugehen können, von wem wir da zurückhören und was machen können. Und wir hatten jetzt gerade auch noch ein anderes Spiel, das eher in so eine Parcours-Plattformer-Richtung geht, in der Pre-Production. Mit dem Arbeitstitel Rausch, genau, wo wir mit Leuten, die wir kennen aus der Berliner Techno-Szene zusammengearbeitet haben, um so ein bisschen ne, so geschwindigkeitsbasiertes Gameplay und
cool.
Musik zusammenzubringen. Also da gibt's Projekte und da müssen wir jetzt halt auch gucken. Ne? Gleichzeitig sind wir auch eben, wie gesagt, so ein bisschen am gucken, gibt's gerade vielleicht ein paar Auftragsarbeiten, die irgendwie für uns in Frage kommen. Also es gibt auf jeden Fall noch Sachen, die weitergehen, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, wir müssen immer gucken, was kommt als nächstes, was passt irgendwie, wie können wir weitermachen, und bei uns ist auf jeden Fall so Purple Sloth sozusagen ist was, was wir weitermachen, ist was, wo wir bei bleiben wollen, aber ist auch was, wo immer wir nicht genau sagen können, wie sieht es in einem Jahr aus oder wie sieht es in 2 Jahren aus oder wie sieht es in 3 Jahren aus. Es sei denn, wir haben jetzt irgendwie eine größere Förderung für einen größeren Zeitraum oder irgendwie einen Deal mit einem Publisher. Genau, also das heißt, bei uns ist immer ein bisschen Ungewissheit mit dabei, aber wie du sagst, uns gibt es jetzt seit 7 Jahren und ich hoffe, dass es uns vielleicht auch noch in 7 Jahren geben wird.
Spannend. Ich erlaube mir noch eine letzte Frage, weil, ne, wie gesagt, das klingt alles nicht nur erfüllend und schön, was ihr macht, sondern auch stressig, ne? Die ganzen Dinge, die man im Blick behalten muss, du hast ja gerade gesagt. Ich muss jetzt einfach mal fragen, weil ich könnte mir jetzt keinen Titel nach unserem Gespräch vorstellen. Deswegen frage ich, was spielst du zum Runterkommen? Privat, wo du sagst, so Leute, Inkognito-Modus, Flug, ne? Ich mache jetzt hier, das spiele ich jetzt zum Spaß. Was ist es?
Also, ich spiele eine ganze Menge Spiele, aber.
Sag jetzt nicht jetzt, Guild Wars. Wenn das jetzt nee, Guild Wars, ja.
Aber die Sache ist, heute ist ja, wir nehmen das jetzt am 3.9. auf. Ah. Und das ist jetzt super langweilig, aber, morgen wird es auf jeden Fall Silksong sein. Da kann ich leider auch keine andere Antwort geben.
Das ist so, als hätte ich wirklich Kinder und die erzählen mir von ihrer Lieblingsband und ich sitze da und denke mir, ja, ich kann nix, es berührt nix. Aber viel Spaß natürlich, aber naja, okay.
Aber um vielleicht nochmal eine andere Brücke zu schlagen, was ich natürlich irgendwie sowohl aus einer professionellen als auch aus einer persönlichen Sicht sehr, sehr gerne auch Spiele sind andere Spiele, die einen politischen Output und Anspruch haben. Und da fand ich zum Beispiel, wir haben ja die Gamescom angesprochen, ganz spannend, da gab es unter dem Label Games for Democracy ein paar Titel und einige davon sind ja auch schon erschienen. Also ich habe zum Beispiel Darkest Files schon gespielt, das war für mich auf jeden Fall ein Highlight schon. Und auch ein paar der anderen Spiele da, ich habe... ich glaube, Take Them North heißt das irgendwie im Blick. Das ist, glaube ich, noch nicht erschienen. Das sind auch Spiele, wo ich sowohl persönlich total dran interessiert bin und natürlich auch aus einer gewissen Perspektive beruflich, weil das eben natürlich irgendwie ein Ansatz ist, den wir auch super wichtig finden. Und genau, also das sind auf jeden Fall auch Spiele. Ich weiß nicht, ob jetzt Runterkommen das richtige Framing ist, aber wo ich auch super interessiert dran bin und super beeindruckt auch davon bin, wie gut die es schaffen, irgendwie wichtige Themen irgendwie in Spielen zu behandeln.
Sagt dir Dungeon Siege was?
Vor vielen Jahren meine ich, das mal gespielt zu haben. Ja. Ich muss jetzt gerade mal selber
Anfang der 2000er, fantastisches 3D-Rollenspiel, geächtet von der Spielegeschichte, aber geliebt von mir.
Ich guck gerade so durch.
Ja, bitte, dafür nehmen wir uns noch die Zeit. Ich habe eine
sehr große Leidenschaft für Rollenspiele auf jeden Fall auch. So. Und
weil, warum ich nämlich frage, aber du hast das nicht gespielt, ne? Das ist nicht bekannt aus eigener Anschauung.
Also, es ist mir zumindest nicht präsent. Es kann sein, dass ich das mal irgendwie für 10 Euro oder so in so einer Pyramide mitgenommen habe oder so.
Okay, warum ich nämlich frage, ist folgendes, und das ist tatsächlich keine Quatschfrage, sondern das kommt nochmal von Herzen. Was ihr ja auch in euer Mission Statement reingeschrieben habt für euer Studio ist, alles klar, wir versuchen, ist ja immer schwierig, weil das ja auch mit der Gesellschaft quasi aufgezogen ist, in der man da groß geworden ist. Wir versuchen, gewisse Stereotypen und Klischees, die man so kennt, aus wie man Geschichten erzählt, mit wem man Geschichten erzählt, wie man bestimmte Rollen besetzt, zu unterwandern und was anderes anzubieten. Und das ist ja was, wo ich auch persönlich davor sitze und laut rufe, jawohl, mega geil. Das ist immer toll, weil man natürlich in vielen, vielen Spielen immer wieder Stereotype unterschiedlichster Art sieht. Manchmal aus Faulheit oder weil es auch wirklich doof gemeint ist. Manchmal aber auch als so eine Abkürzung. Wir denken alle an die Zeit vor 10 Jahren oder so zurück, als in jedem Horrorspiel gefühlt Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Zombies dargestellt wurden. Von sowas spreche ich. Und da sitze ich auch als Erster davor und denke mir, so ein Quatsch und so cool, dass es Studios wie euch gibt, die sich selbst vornehmen, das zu ändern. So, und jetzt kommt der, warum Dungeon Siege? Warum heißt ihr denn alle so Dungeon Siege? So, mein Gott. So, also, schwierig auszusprechender Name, aber geiles Spiel, aber fußt in seiner Rollenspielart eben auf eben genau diesen Klischees. Es gibt Ork-Abziehbilder und manch einer, wer sich damit beschäftigt hat, weiß, woher dieses Ork-Trope kommt. Das hat auch eine schwierige Hintergrundgeschichte. Jedenfalls ganz viele Fantasy-Klischees, die auch dieses Spiel bemüht. Und was würde ich nicht alles dafür geben, von einem Studio wie euch und euch ganz besonders, mal so einen Polygon-3D-Rollenspiel zu spielen, das aussieht wie früher, aber Geschichten und Bilder zeigt, die modern sind. Und das finde ich so cool. Das wäre so cool.
Also da muss ich gerade als Person mit großer Schwäche für Rollenspiel sagen, das wäre auch wirklich so ein Traum. Also was in der Richtung zu machen, ist auch immer wieder mal Thema geworden. Bisher ist es leider also aus so Scope-Gründen und so in der Form nicht drin gewesen. Aber das ist für mich auf jeden Fall persönlich ein ganz großer Traum, das mal zu machen.
Mega.
Für mich ist ein Titel, der mir sofort in den Kopf kommt, der mich total geprägt hat, damals Gothic 1 gewesen.
Ja,
zum Beispiel.
Na klar, ja.
Wo ich nach wie vor finde, aus Game Design Perspektive ganz viele geniale Sachen dabei, aber zum Beispiel die Darstellung von Frauen in Gothic 1 ist eine komplette Katastrophe und ich hoffe, dass die im Remake zumindest marginal besser sein wird, aber mit einer anderen Perspektive andere Geschichten zu erzählen und ich meine gerade irgendwie die Pen and Paper Vorlagen machen ja in wunderbarer Art vor, dass das absolut möglich ist und ganz spannend und also ich glaube, da braucht es unbedingt mehr. Und wenn irgendjemand Lust hat,
zu
finanzieren, dass wir irgendwie 3 Jahre an so einem Spiel arbeiten, das wäre ein absoluter Herzenstraum für mich.
Ja,
also
finanzieren ist leider
vielleicht
nicht.
Vielleicht ruft ja jemand an.
Finanzieren in der Entwicklung nicht, aber ich kann euch versprechen, kannst du auch gerne als Argument in eure Genossenschaftssitzung mit reinbringen. Ich würde es kaufen. Also ein Sale ist drin. Schon mal mindestens.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Argument, da kann man anfangen.
Haben wir das auch noch untergekriegt, toll. Also nochmal, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, war hochfaszinierend und ich drücke für die Zukunft wirklich ganz, ganz doll die Daumen.
Danke dir auch, es war sehr nett und ja, wir hören uns bestimmt nochmal wieder irgendwo.
So ist das. Bis dann, tschüss.
Bis dann.
So, Freunde, das war mein Gespräch mit Radu von Purple Sloth, die ganz frisch Trails rausgebracht haben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann erzählt der Welt von meiner und unserer Arbeit und unterstützt unsere Arbeit bei Steady finanziell mit einem Abonnement, 5 € im Monat und ihr seid mit dabei im coolsten Club der ganzen Welt. Dann bekommt ihr jeden Dienstag und Freitag extra Podcast auf die Ohren, allesamt mit Liebe und viel Fachkompetenz produziert von mir und meinem Team. Und außerdem bekommt ihr ein gutes Gefühl rund ums Herzelein, nämlich, weil ihr wisst, ihr unterstützt ganz wunderbaren, modernen Spielejournalismus. So, nun aber ab ins Bett oder guten Morgen, je nachdem, schafft den Zug, esst gut. Diese Wäsche wurde wunderbar gefalten. Und damit habe ich jede Gelegenheit abgebildet, wann man diesen Podcast hört. Prost, wohlbekomm's, Petri Fisch.